Leben lernen.
Leben lernen? Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeyer
und Benedikt Weingartner.
Liebe Elsbeth, ich grüße dich.
Grüß dich, Benedikt.
Elsbeth, wir haben in unseren Podcast-Folgen natürlich, oder du vor allem, hast dich oft natürlich auch den Lehrplan in der Schule bezogen, wenn du über Kompetenzorientierung gesprochen hast. Deswegen mein Vorschlag, lass uns das konkret anschauen. Schauen wir uns an, was Kompetenzorientierung bedeutet. Mhm. Und wir haben vor uns auch den Lehrplan, also im Speziellen den Lehrplan für die AHS, aber das, was da grundsätzlich über Kompetenzorientierung steht, betrifft ja alle Lehrpläne. Und wir haben gerade verglichen, so selbst in dem Lehrplan der Volksschule
steht es genauso drinnen.
Steht fast wortwörtlich und identisch ist es da ähnlich angelegt. Ich greife da nur einen Satz heraus. In diesem Lehrplan wird zwischen fachlichen, überfachlichen und fächerübergreifenden Kompetenzen unterschieden. Also es gibt eine Dreiteilung von den Kompetenzen. Mhm. Und dann wird eben ausgeführt, wie sich ein kompetenzorientierter Unterricht kennzeichnet und wie er gekennzeichnet ist. Aber bevor wir uns das ganz konkret anschauen, wie kompetenzorientierter Unterricht aussieht und was im Lehrplan dazu angeführt ist, möchte ich dich mal bitten, was ist kompetenzorientierter Unterricht?
Ja, ich möchte grundsätzlich noch einmal auf unsere bisherigen Podcasts verweisen, wo wir immer gelobt haben oder ich vor allem immer darauf hingewiesen habe, dass ja vieles, was wir an der Schule vermissen, eigentlich aber in den Lehrplänen ja angeschafft ist, sogar gesetzlich verordnet ist. Mhm. Und wir uns gewundert haben, warum das nicht und nicht Einzug in das reguläre System findet, wo es doch verordnet ist. Und darum finde ich das eine sehr gute Idee von dir, da mal konkret hinzuschauen, was das heißt.
Wobei, wenn ich dir ins Wort fallen darf, du ja spannenderweise doch mehrere Jahrzehnte überblickst, auch was die Entwicklung ja der Lehrpläne anlangt.
Ja, und ich darf auch oder durfte auch einen Blick werfen auf die vielen, vielen wirklich verärgerten und ziemlich auch verspörten und angefressenen LehrerInnen, dass sie sich da jetzt umstellen sollen. Denn das Wort, man möge kompetenzorientiert unterrichten, ist ja noch nicht so alt. Ich meine, sind auch schon wieder 20, 30 Jahre circa. Aber ich habe es eben erlebt, wie das so konkret gefordert wurde und auch die Lehrpläne umgeschrieben wurden. Dass es also nicht mehr darum geht, Stoffkapitel für Stoffkapitel abzuarbeiten, sondern darauf zu schauen, was genau lernen junge Menschen, wenn sie sich mit einem bestimmten Kapitel, einem Stoffkapitel beschäftigen. Mhm. Also ob das jetzt ein Ökotop ist oder ein Land ob sie ein Buch lesen in der Schule oder etwas malen. Lehrerinnen sollten sich darüber im Vorfeld einig sein oder zumindest für sich selbst ziemlich genau wissen, welche Kompetenzen sollen am Ende die Lernenden dann haben. Also das. Und die Lehrpläne hat man auch dahingehend umgeschrieben, dass man zuerst einen großen Raum gibt im Lehrplan den Kompetenzen, die in einer bestimmten Klasse, in einem bestimmten Fach erreicht werden sollen. Und erst an der zweiten Stelle kommen dann die Inhalte, anhand derer man die Kompetenzen lernt. Und ich weiß aus Erfahrung als Seminarleiterin, dass das mit sehr, sehr großem Widerstand verbunden war und ich sage mal noch immer ist, das genau zu thematisieren und nicht Kompetenzorientierung als Unwort gelten zu lassen, wie das damals geheißen hat. Ja? Und ich dann immer gesagt habe, wenn nicht kompetenzorientiert, wie denn bitte dann?
Mhm, ja. Und wie du gesagt hast, also die Kompetenzen vor den Inhalten und in den Lehrplänen, ist ja dann noch einmal gerade den einen Satz, den ich vorhin zitiert habe, wie ich gesagt habe, in den Lehrplänen oder in diesem konkreten Lehrplan fachliche Kompetenzen, aber eben auch überfachliche und fächerübergreifende. Und natürlich beginnt der Lehrplan mit einem großen Kapitel und da geht es wesentlicher über die überfachlichen Kompetenzen. Also quasi das, was Schule als Kompetenzen insgesamt vermitteln soll. Aber trotzdem noch einmal die Frage, also das Unwort Kompetenzen, was versteht man darunter? Es klingt so banal, also die Frage ist jetzt auch banal, aber wenn das so ein Unwort ist und wenn das in der Entwicklung, in der Schule und in den Lehrplänen auch so lange gedauert hat, warum, was war die Revolution, dass man dann plötzlich von den Fachkompetenzen spricht oder eben von den Kompetenzen?
Naja, es heißt einfach sozusagen, was kann ich dann? Und wenn ich gehe jetzt von schwierigeren oder primitiveren Beispielen aus, wenn ich zum Beispiel eine Stunde lang einer Lehrerin oder einem Lehrer zugehört habe, wie er mir etwas erzählt hat über Afrika, sagen wir mal, ja. Was kann ich dann am Ende dieser Stunde, was habe ich für Kompetenzen erworben? Und wenn ich stillgesessen bin eine ganze Stunde lang und nicht geschwätzt habe, dann habe ich eigentlich gelernt, durchzuhalten. Dass ich das aushalte, weil das wissen wir aus der Lernpsychologie, dass niemand, auch kein Erwachsener, tatsächlich eine ganze oder 50 Minuten lang zuhören kann mit der vollen Aufmerksamkeit. Ich meine, Erwachsene können sie etwas länger und je kleiner die Kinder sind, umso kürzer. Aber
und gerade heutzutage beklagen wir natürlich, dass die Aufnahmefähigkeit mehr und mehr abnimmt.
Genau. Und dass es zu, wie Lehrer sagen, Undiszipliniertheiten kommt, weil halt dann die Kinder laut sind oder miteinander zu reden beginnen oder Bleistiftspitzen gehen oder sonst etwas. Also was habe ich dann am Ende gelernt? Ich habe durchhalten gelernt, ich habe Gehorsam gelernt. Und wenn es gut geht, habe ich auch irgendwie vielleicht ein Interesse entwickelt an Afrika. Das ist ja auch das gewünscht, ja, das ist dann schon gewünscht. Aber Lehrerin und Lehrer muss sich fragen, was genau soll mit dem, was sie tun, in meinem Unterricht, was lernen sie da? Ja? Es ist ein Unterschied, was lerne ich, wenn ich eine Stunde zuhöre, was lerne ich, wenn ich mir selber Gedanken machen muss und die aufschreiben, was lerne ich, wenn ich mit einer Nachbarin zusammentragen muss, was mir alles einfällt, wenn ich das Thema Afrika höre, was lerne ich, wenn ich mir im Atlas die Weltkarte anschaue und ich dann aufschreiben muss, was mir alles auffällt, an dem, wenn ich Afrika betrachte und so weiter und so weiter. Also, welche Kompetenzen erwerbe ich mit meinem Tun als Lernender?
Kann man es auch so übersetzen, jetzt mit meinen eigenen Worten, dass die Kompetenzorientierung oder der kompetenzorientierte Unterricht auch das ist, was mir dann bleibt, also dass die Anwendbarkeit, also dass ich nicht nur einfach im Unterricht etwas lerne, mit dem Beispiel Afrika, sondern das, was ich da, und das verstehen wir ja, wenn wir über Kompetenzen reden, was ich mir da aneigne, die Expertise, um ein anderes Wort zu verwenden, also diese Kompetenzen, dann bei mir bleiben und ich als Also Anwendbarkeit mit später oder mir die Schule das geschenkt hat oder mir die, in mir diese Kompetenz geweckt hat oder gefördert hat und ausgebaut.
Eigentlich müsste man ja sagen, nona nicht, wie der Volksmund sagt. Es war halt ein Versuch, so sage ich das jetzt mal so salopp, ein Versuch auch von ministerieller Seite oder von jenen, die darüber nachgedacht haben im Unterrichtsministerium, den Unterricht wirkungsvoller zu gestalten, weil man ja schon Jahrzehnte sieht, dass der Lernerfolg eher im Abnehmen statt im Zunehmen ist, eben im Zusammenhang mit all dem, was in unserer Gesellschaft passiert und wie sich halt die Welt verändert.
Das hast du ja auch schon öfter angesprochen.
Eben.
Und insofern, das verstehe ich ja auch aus dem, wie du das oft auch schon ausgeführt hast, dass die Entwicklung zu kompetenzorientierten Unterricht halt als Gegengewicht zur reinen Wissensvermittlung passiert.
Ey, und du hast ja selber schon vor Jahren auch deine Erfahrungen in einer Montessori-Schule gemacht und das hat halt früher so sehr, für viele erscheint das heute Hausbacken, geheißen, Lernen mit Hirn, Hand und Herz.
Ja.
Und in der neuen Mittelschule hat man halt jetzt, wie sie die neue Mittelschule war, hat man halt gelernt, Wissen, Können, Anwenden. Ja? Hm. Das heißt, erst dann ist man eigentlich kompetent, könnte man auch sagen. Es macht keinen Sinn, etwas zu wissen, aufsagen zu können und keine Ahnung zu haben über die Relevanz dessen, was man da gelernt hat. Was bedeutet das für die Welt, für unsere Gesellschaft, für mich? Was bedeutet das eigentlich? Und was tue ich als junger Mensch mit diesem Wissen? Was hat dieses Wissen mit mir zu tun?
Weil du vorher das Beispiel Afrika angeführt hast, ist in mir ein Bild entstanden an meinen Geografieprofessor damals im Gymnasium und die Behandlung von Afrika. Und da würde ich sagen, ist halt alles andere wie Kompetenzorientierung passiert, außer man würde die Kompetenz auswendig lernen da auch einschließen. Und er hat viele, viele Staaten Afrikas durchgemacht. Und ob das jetzt die klimatischen Rahmenbedingungen waren und dann die wirtschaftlichen und so weiter. Und man hat den Eindruck gehabt, und wahrscheinlich ist der sogar nicht ganz falsch, weil wir mussten lernen, wie viel Steinkohle, wie viel Braunkohle und sonstige Ressourcen dort abgeführt worden sind oder abgebaut worden sind. Bei diesen Ländern im Vergleich, diese Zahlen mussten wir auswendig lernen und irgendwie hat sein Lehrervortrag so gewirkt, wie wenn es eine Schmalspurversion von dem war, was er vielleicht auf der Uni hatte. Und das Skurrile war, die Zahlen, die wir lernen mussten, waren alle schon mehr als 10 Jahre alt, ich glaube 15 Jahre mindestens und dürften auch die Zahlen aus seinem Studium gewesen sein. Also wir haben damals wir haben Zahlen von aus den 70er Jahren lernen müssen.
Weißt du, wenn es nicht so traurig wäre, wäre es ja lustig.
Ja.
Ja? Und es ist auch noch einmal doppelt so traurig eigentlich, dass das immer noch so ist, weil jetzt bist du doch schon.
Naja, das ist schon lange her.
Ein halbes Jahrhundert alt.
Das kann man schon als Entschuldigung sagen, dass das lange her ist. Ja.
Naja, aber das Tragische ist, dass es doch heute zum Teil doch in nicht geringem Prozentsatz immer noch so ist. Und es ist ja das Interessante, dass sich ja auf dem Wissen können anwenden, ja, hat sich ja die ganze neue, hat das auch geheißen, Reifeprüfung gestützt. Ja, also man hat ja versucht, über die Reifeprüfung diese Kompetenzorientierung, das Wissen mit Können und Anwenden zu tun hat, anzukurbeln, den Unterricht, dass der immer anders sein muss. Ja, weil eine Reifeprüfung mit bloßer Wissensabfrage. Du weißt das ja selber, was alles für die Matura gestrebert wird, was man nie wieder hervorruft dann im späteren Leben. das darf eben tatsächlich, das haben wir auch schon einmal im Podcast besprochen, nur mehr ein Drittel ausmachen. Und das zweite Drittel muss einfach heißen, wo ist die Relevanz dieses Wissens? Also, dass man das Können unter Beweis stellen kann.
Ich meine, da könnte man natürlich jetzt kritisch hinterfragen. Das ist das Korsett, sage ich jetzt einmal, ja, wie die Reifeprüfung aussieht. Und die ist ja grundsätzlich im Schulalltag auch so akzeptiert. Meine Unterstellung wäre, dass wenn es dann um die Matura-Fragen geht oder in Richtung Matura, dass dann plötzlich diese Gliederung auch inklusive der Kompetenzen dann erlernt wird. Aber die Frage ist, welche Rolle hat kompetenzorientierter Unterricht in den 8 oder 7 Jahren davor und sieht der Unterricht auch so aus? Und da ist, glaube ich, schon unsere Unterstellung, dass dem eben leider nicht so ist. Ja. Und dass dieses Unwort Kompetenzorientierung halt leider nicht nur ein Unwort vor 20 Jahren, sondern heute leider eben auch noch so ist.
Eben. Und die Frage nach dem, warum das so ist, konnte ich noch nie wirklich schlüssig beantworten, weil ich ja immer nur sagen kann, ja, was denn sonst?
Ja, aber ich glaube, es ist einfach so in der DNA von Lehrerinnen und Lehrern drinnen und auch von der Gesellschaft, dass Lernen reine Wissensvermittlung ist. Reines Lernen von Fakten, von Angaben.
Ja, eigentlich wie ein Umgang mit Algorithmen. Ja? Ich sage dir, wie es geht. Und du lernst es dann und dann prüfe ich es dich. Und dann sage ich dir wieder was anderes, wie es geht.
Und wir merken jetzt natürlich ganz deutlich, in der sich verändernden Welt und in der Fachwissen ja erstens einmal so unglaublich ausgedehnt und komplex ist und immer umfangreicher wird und wir ohnehin Hilfsmittel brauchen, um sie zu erfassen, um sie zu recherchieren und wir gar nicht mehr ein Allgemeinwissen sozusagen einen Lexikonreihe in Schmalspurversion in unsere Hirne hinein trommeln, sondern es wirklich heute ganz klar in die Richtung geht, es geht um die Kompetenzorientierung.
Ja. Ich sehe ein Problem, dass Lehrerinnen und Lehrer akzeptieren müssen, offenbar, das sehe ich schon als große Hürde, dass Unterricht auch ganz viel Arbeit auch ist im Vorfeld und ein kompetenzorientierter Unterricht ist auch noch mehr Arbeit im Vorfeld, weil wenn ich mir vorstelle, als ich schon einmal 20 Dienstjahre hatte oder auch heute noch, schon länger in Pension, kann ich mich, wenn es um das Wissen geht, in jede Klasse hineinstellen und spontan, ohne Vorbereitung, zum Beispiel über die Zweigromane eine ganze Stunde halten. Und da brauche ich nicht einmal eine Vorbereitung. Ja? Das heißt, wenn viele sagen, jetzt bist du schon so lange Lehrer, hast du keine Arbeit mehr. Das stimmt natürlich in dieser Beziehung schon ein wenig. Ja? Also in meinem Fach kann ich über alles eine Stunde reden in jeder Klasse. Aber es beginnt eben die Arbeit des Lehrers und nicht des Experten, ja? Auch in weiblicher Form. Die Arbeit der Expertin beginnt eben dann bei der Aufbereitung. Was soll da am Ende stehen, wenn ich mich jetzt mühe, von mir aus mit den Romanen oder mit der Dichtung, mit der Literatur des 19. Jahrhunderts, was soll da am Ende bleiben? Was ist auch mir dabei wichtig? Das heißt, da geht es auch um die Frage, was ist meine Kernidee dabei? Sonst brauche ich ja ganz viele Stunden. Ja? Viele Lehrerinnen und Lehrer, denen ich versucht habe, etwas zu erzählen über einen kompetenzorientierten Unterricht, der natürlich mit einer starken Schülerbeteiligung verbunden ist. Ja, weil die ja dann selber was tun müssen, um das zu begreifen. Sagen Sie, zu dem habe ich keine Zeit. Und natürlich geht es ganz schnell, wenn ich es sage, habe ich ein Kapitel schnell fertig. Und wenn ich also jetzt kompetenzorientiert arbeite, muss ich mir sehr genau überlegen, wohin soll das ganze Vehikel fahren? Was soll, meinetwegen, wenn ich jetzt bei dem Beispiel bleibe, Literatur des 19. Jahrhunderts.
Darf ich da
ja, als Grätsche ich, hinein?
Also, ja? Ja, eben als Nicht-Fachexperte ist meinem Kopf gekommen und ich formuliere es eben aus meiner Sicht, dann kannst du sagen, ob man das so verstehen kann. Wenn man jetzt Literatur des 19. Jahrhunderts und man sagt jetzt zum Beispiel die Gattung Entwicklungsroman und dann wäre ja das Fachwissen, was ist ein Entwicklungsroman und welche Autoren haben Entwicklungsromane geschrieben und was sind die besten Beispiele und Vertreter dafür. Und das wäre das Faktenwissen und das Wissen. Aber jetzt die Kompetenzorientierung wäre dann tiefer zu gehen und tatsächlich auch zu verstehen und auch selbst zu erleben, vielleicht weil ich dann auch einmal einen Text geschrieben habe, der im Stil eines Entwicklungsromans ausgeführt ist, was der Autor durch einen Entwicklungsroman zum Beispiel vermitteln möchte.
Ja, ja, Benedikt.
Habe ich das so richtig verstanden, Frau Lehrerin?
Naja, du hast das natürlich aus deiner Sicht gesagt, so auch wie du Schule erlebt hast und was du daraus für Schlüsse ziehst. Weil im Grunde genommen müsste es noch weiter gehen. Was finde ich als Lehrerin, ja, kann mich ja auch da an andere Menschen anlehnen oder mit anderen zusammentun. Was ist die Kernidee, was so am Ende überbleiben? Und gerade im 19. Jahrhundert würde ich nicht unbedingt ich nicht den Entwicklungsroman nehmen, obwohl das auch ein schönes Beispiel ist, bei dem es jetzt erst einmal darum geht, entwickelt sich denn der Mensch? Weißt du, ich fange nicht an, welche Entwicklungsromane gibt es im 19. Jahrhundert und was ist ein Entwicklungsroman, sondern ich würde die Kinder fragen, bist du noch immer gleich wie vor 10 Jahren? Versuche aufzuschreiben, wie hast du dich in den letzten 10 Jahren entwickelt? Was heißt überhaupt, sich aus der Wickelung herausnehmen? Ja, je nach Alter geht es einmal um das Verständnis. Dann können erst Kompetenzen entstehen. Was interessiert mich an einem Entwicklungsroman? Warum schreibt das überhaupt? Wer geht es ums Menschsein? Also ich würde den Entwicklungsroman mehr in die humanistische Zeit des späten 18. Jahrhunderts tun. Und im 19. Jahrhundert würde ich mich eben für mich als Kernidee beschäftigen, ein neuer Stand, eine völlig neue Gesellschaft, die industrielle Revolution. Wie wir ja heute wieder eine haben, wir haben eine ähnliche Revolution, heute, ja, mit der digitalen Revolution. Und wir haben einen neuen Stand, ja, den Arbeiterstand. Und was macht das mit den anderen? Und so lasse ich mir dann einfallen, natürlich, wie können Kinder begreifen, was bedeuten unterschiedliche Stände? Und ich will mich da jetzt nicht so sehr fachlich auslassen, aber wenn die Kinder etwas können sollen, dann müssen sie es verstehen. Man kann auch sagen, wissen, können, verstehen, anwenden. Ja, also. Und da muss man eben tiefer gehen und überlegen, wie können Lernende draufkommen, worum es da geht. Und da ist natürlich zum Beispiel, da sagen dann in meinen Seminaren, schreien dann die Mathematiker auf und sagen, ja, das kann man nicht immer, man kann nicht immer alles verstehen, man muss halt manchmal was einfach lernen. Stimmt, ja, aber im Vorfeld. Wenn ich mir die Mühe mache als Lernender und ich muss diese oder jene Rechenart von mir aus eine Gleichung mit zwei Unbekannten lösen lernen, ja, da muss ich büffeln und das verstehe ich nicht ganz und da muss ich halt die Strategien mir zurechtlegen, wie ich das lösen kann. Ja? Und ich werde vielleicht niemals Mathematikerin, ich werde es vielleicht nie mehr später brauchen. Aber welche Kompetenzen entwickle ich dabei? Und das muss mir im Vorfeld mit Hilfe meiner Lehrerin klar werden. Das heißt, die Mathematiklehrerin muss schon wissen, welchen Mehrwert für mein Leben es hat, wenn ich Gleichungen mit zwei Unbekannten löse. Und vielleicht sind es mehr auf der überfachlichen Ebene Werte. Vielleicht lerne ich ganz viel im Umgang mit Zahlen, in Kombinationen, im Zusammenschließen der Synapsen. Das ist ja alles wichtig. Aber als Lehrerin muss ich es wissen. Und dann kann ich es auch irgendwie, kann mir etwas einfallen, dass die Schülerinnen auch draufkommen. Wie geht's mir, wenn ich da so sitze und mich plage mit dem Lösen von so einer Gleichung? Was spüre ich da für einen Gewinn? Spüre ich da einen Gewinn? Oder gibt's welche in der Klasse, die einen Gewinn spüren? Ja, wir lernen ja nicht solo in der Schule. Mhm. Wir haben ja immer viele Meinungen. Und so kann ich dann auch auf eine Idee kommen, die ein bisschen auch für mich zutrifft. Oder die Lehrerin eröffnet mir den Blick auf das große Ganze. Denn es gibt einen Grund, warum das Lösen der Gleichungen in den Lehrplan eingeflossen ist, in die Inhalte des Lehrplans eingeflossen ist. Ne? Also gibt es auch einen höheren Sinn, das zu lernen, auch wenn man einmal Musikerin wird oder Bibliothekarin, dass man auch das lernt. Und das ist das Neue. Und das, glaube ich, verstört Lehrende, dass sie jetzt nicht mehr nur ihr Wissen an den Mann und die Frau beziehungsweise das Kind bringen, sondern dass sie sozusagen sich selbst und den anderen Auskunft geben müssen. Was genau unterrichte ich denn da? Was sollen da am Ende stehen? Da gibt es ja schon ganz viele so Listen, wo die man eh schon kopieren kann. Also es gibt eh sehr viele, die Lehrern zuarbeiten. Ich kann, also am Ende von mir aus von einem Monat Literatur des 19. Jahrhunderts, gibt es dann die Liste, ich kann das und das und das unterscheiden. Ich kann besprechen, was ich aus einem Text herauslese.
Also da wird runtergebrochen, was die konkreten Kompetenzen zu dieser Themenstellung in diesem Fach sind.
Das muss ich mir entweder selbst ausdenken oder finde ich schon wo vor oder ich bespreche es mit anderen. Aber das ist natürlich schon eine Arbeit. Sozusagen gesagt ist gelehrt, das gilt halt nicht mehr. Weil da weiß ich nicht, welche Kompetenzen die dann am Ende haben, außer dass sie für sich erfahren haben, warum sie nie wieder im Leben in ein Theater gehen. Mhm.
Naja, Elsbeth, lass uns das jetzt ganz konkret anschauen. Weil natürlich nicht alle unsere HörerInnen jetzt Lehrende sind.
Nein, eben,
und
eben
mit Lehrplänen vertraut sind, dann doch da konkreter hineinschauen und zitieren. Also wie vorher schon einleitend auch gesagt, die Konstruktion der Lehrpläne, egal für welche Schulstufen, welche Schulformen, hat gewisse Teile und was sie gemeinsam haben, zum Beispiel eben im zweiten Teil geht's, der zweite Teil der Lehrpläne hat die Überschrift Kompetenzorientierung. Und da geht's im ersten Kapitel um Kompetenzorientierung als pädagogische Grundlage des Lehrplans. Und dann kommt ein zweites Kapitel, nämlich die Kennzeichen kompetenzorientierten Unterrichts. Und das wollen wir uns eben konkreter anschauen. Und vielleicht ist doch nicht so schlecht, wenn wir uns diese Einleitung, die da steht, auch Satz für Satz anschauen, bevor wir zur Aufzählung kommen, was denn tatsächlich die Kennzeichen sind. Und da steht, Kompetenzorientierung verlangt ein besonderes Verständnis von Unterricht. Lernen wird als aktiver, selbstgesteuerter, reflexiver situativer und konstruktiver Prozess verstanden, bei dem die Motivation und Willenskraft und die Bereitschaft der Schülerinnen und Schüler, sich Ziele zu setzen und diese zu erreichen, sowie Zielvorgaben zu übernehmen, eine wichtige Rolle spielen.
Ja, genau. Das haben wir jetzt alles besprochen.
Ein langer Satz, aber also du hast nicht jetzt einfach fantasiert aus deiner Vorstellung, nein, sondern es steht tatsächlich in den Lehrplänen genauso drinnen.
Ja, und also das ist wirklich interessant. Und für mich ist das auch ein Anliegen, warum wir da heute diesen Podcast machen, denn der ja deine Idee war. Aber für mich ist auch das Anliegen, dass jene Menschen, die uns zuhören, und nicht Lehrerinnen sind, aber alle miteinander waren sie Schülerinnen. Mhm. Und ich...
Und vermissen vielleicht auch das in ihrer eigenen Schullaufbahn.
Ja, oder sie sagen, so ist halt Schule. Mhm. Und mir wäre es so wichtig, wenn es nur ein kleiner Baustein ist, dazu beizutragen, dass die Fantasien stärker beflügelt werden, was Schule eigentlich heißt.
Ja, ja, und ich meine, in deine Richtung auch gesprochen, gerade aktuell wird bildungspolitisch so viel diskutiert. Ja. Schule muss sich verändern, Schule muss zeitgemäß werden. Ich denke, in der gesellschaftlichen und in der politischen Diskussion wird trotzdem sehr, sehr viel über Äußerlichkeiten und Strukturen gesprochen und über kompetenzorientierten Unterricht. Und deswegen wollte ich das unbedingt ansprechen, weil es wir immer wieder zum Thema machen. Aber sozusagen die Physis, eben, ich habe es vorher DNA genannt, von Schule und von Lehren und Lernen, da sollte man doch einen ganz klaren Fokus. Und wir reden ja auch immer wieder von Kompetenzen, dass Schülerinnen oder Absolventen dann die Kompetenzen nicht hätten, die sie bräuchten für ihre Berufswelt, für ihre Lebensverwirklichung. Und da haben wir es dann eben stehen. Lernen wird als aktiver, selbstgesteuerter. Das haben viele LehrerInnen, sage ich jetzt so provokativ, scheinbar noch nie gelesen oder überlesen.
Und reflexiv. Ja, also ich glaube, es lohnt sich, dass immer wieder Leute sich bewusst machen, dass ein echtes Lernen einfach nur zu einem kleinen Teil das ist, was heute an Schulen üblich ist. Und es war früher noch mehr Wurscht, insofern, als die Wissensvermittlung durchaus, so wie sie in meiner Schulzeit passiert ist und vielleicht ein bisschen noch in deiner, durchaus auch Sinn machte, weil man automatisch darüber dort und danach gedacht hat, und es so eine wichtige Quelle war der Wissensvermittlung. Aber heute ist ja die Informationsflut, die auf die Menschen einströmt, nicht nur auf die Kinder, dermaßen groß, dass so ein weiterer Vortrag von einer Lehrerin genau unter Umständen nichts bringt.
Ja, oder nur ein, genau so ein Zusatz in dieser ganzen Informationsflut ist.
Ja, wie das YouTube-Video, das man sich anschaut.
Und das ist halt das, was die Lehrerin da jetzt vermitteln möchte und was ich lernen muss. Ja. Und wenn ich da weiter zitieren darf, da heißt es nämlich dann, die Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer ist es, einen Rahmen bzw. Lernumgebungen zu gestalten, die zielorientierte Entwicklung von Kompetenzen ermöglichen. Mhm. Also ganz, ganz, ganz klar, die Kompetenzen oder die kompetenzorientierte Unterricht fällt nicht vom Himmel, sondern es ist tatsächlich die Lehrerin oder der Lehrer es ist die Aufgabe, sagt der Lehrplan sogar.
Ja, ich meine, ich war ja eigentlich jeden Tag dankbar, dass ich mir schon als ganz junge Lehrerin die Mühe gemacht habe, mir selbst eine reformpädagogische Ausbildung zu bezahlen, weil dort es ja selbstverständlich ist, Schülerinnen zu aktivieren, ihnen Selbststeuerungsmöglichkeiten, wie du gesagt hast, anzubieten, weil sie selber zum Beispiel ihren eigenen Bedürfnissen, Interessen, Begabungen entsprechend sich ein Thema, ein Unterthema aussuchen können und selber Fragen dazu formulieren können, die sie sich selber stellen, nur als ein kleines Beispiel. Aber auf die Idee muss man einfach kommen und da braucht man halt meiner Meinung nach schon irgendwie eine Ausbildung, weil man das offenbar im Studium noch immer viel zu wenig lernt. Mhm. Mhm. Es gibt schon Unis, die tatsächlich, oder die Lehrerbildung neu macht natürlich einen großen Unterschied auch zwischen dem, dem Studium zum Beispiel der Germanistik mhm. und der Ausbildung zur Deutschlehrerin. Da ist inzwischen schon ein Unterschied, in dem halt viel mehr Wert gelegt wird, auch auf Didaktik in jedem Fach. Ja. Mhm.
Und wahrscheinlich in der Sekundarstufe 1 noch mehr wie in der 2.
Ja, schon, aber meiner Meinung nach gilt auch für die Sekundarstufe 2.
Also die Oberstufe?
Dasselbe. Weil wenn ich sie mir heute anschaue, in meinem Bekanntenkreis, ja, es gibt sehr gute Schülerinnen und sehr schwache SchülerInnen.
Nein, ich habe jetzt gemeint, bei der LehrerInnenausbildung, ja.
Nein, ich komme darauf zurück. Und wenn die über das sprechen, wie es ihnen in der Oberstufe ergeht, wo sie halt dann schon wirklich berechnen gelernt haben, wie komme ich mit einem Minimum an Aufwand durch, weil mehr die Lehrerin und der Lehrer nicht will, mhm. ja, als dass ich das, was sie vorgetragen hat, erlerne in irgendwie und dass ich dann wenig zu tun habe. Das meine ich. Wurscht, ob sie sich dabei schwer tun oder leicht tun, aber in die Richtung geht's. Und ich denke, Lernen zwischen 15 und 18 kann ja unglaublich auch die eigenen Interessen hervorkehren und herausholen aus den jungen Menschen, wenn ein Unterricht selbsttätig, selbstgesteuert, ein teilweise natürlich nur selbstgesteuert ist und aktivierend ist und wenn Lernende selber arbeiten und etwas sich ausdenken, etwas zusammenfassen. Also in Deutschland hat man da ja, das hat man auch genannt, Arbeit mit Operatoren. Also das ist,
was heißt das?
Hat mich schon auch angezipft, ja, das zusammen da, mit der Kompetenz, dass du also weißt, welche Kompetenzen sollen am Ende die Schülerinnen entwickeln, soll man dann auch angeben, was haben die Schülerinnen gemacht, welche Operatoren mhm. wurden angewandt, haben sie etwas zusammengefasst, haben sie berichtet, haben sie unterstrichen. Mhm. Ja, weil man dann ja auch weiß, bestimmte Operatoren entscheiden dann über das Level deiner Hirntätigkeit. Mhm. Ja, also lernen, wiedergeben, unterstreichen, wiederholen ist praktisch das niedrigste Level, mhm. das eigentlich nach unserer bisherigen Notenskala noch nicht einmal ein genügend wäre. Mhm. Denn selbst das Genügend steht drinnen, beim Genügend steht drinnen, sie muss das Wesentliche verstanden haben. Mhm. Und wenn ich aber nur lerne und das Wesentliche gar nicht verstehe, ist eigentlich auch nicht einmal ein Vierer. Mhm. Also da.
Da sind wir jetzt zu sehr bei den Noten.
Naja, aber das interessiert ja auch viele, mhm. dass man sich das bewusst macht.
Also auch das Level, dass das Level auch relativ hoch gesteckt ist.
Ja, genau. Ob ich kombinieren kann, ob ich was vergleichen kann, ob ich die Relevanz erkennen kann, ob ich ähnliche Situationen erfahre. Also das hilft mir bei der Vorbereitung.
Operatoren würden ja, denke ich mir, auch die Methodenvielfalt dann bewusster machen.
Genau, deswegen hat man sie auch so formuliert. Ja, ich wollte mir das immer lieber selber ausdenken und bin nicht nach Katalogen vorgegangen. Aber die Kataloge sind ja auch eine Hilfe.
Ja. Aber gut, wenn wir, jetzt haben wir festgestellt, also wie es im Lehrplan steht, die mit den Aufgaben, dass die LehrerInnen die Aufgabe haben. Es geht dann sogar noch einen Schritt weiter. Und da heißt es, die Evaluierung der Lernfortschritte der Schülerinnen und Schüler innerhalb dieses gesetzten Rahmens sowie das Vornehmen adäquater Anpassungen des Rahmens, sofern Lernergebnisse von Schülerinnen und Schülern ausbleiben, soll erfolgen. Also es geht auch um die Evaluierung und nicht nur, dass sozusagen die Aufgabe ist, das zu schaffen, sondern dass man wirklich genau auch einen Fokus, einen evaluierenden Fokus darauf richtet, ob das entsprechend geschieht mit diesem gesetzten Rahmen und vielleicht dieser Rahmen dann nötigenfalls sogar adäquat angepasst werden muss.
Also,
aber was heißt das jetzt aus deinem Mund?
Natürlich höre ich, wenn du das so vorliest, ziemlich viel Aufschrei. Das ist natürlich eine ganz große Arbeit. Ja? Sagen wir, ich korrigiere eine Arbeit, die eine Schülerin geschrieben hat. Und dann bin ich relativ schnell fertig mit einer Erfahrung, die ich bisher habe, kann ich guten Mutes unterschreiben, befriedigend. Das entspricht überhaupt nicht dem, was du vorgelesen hast. Wenn ich mich nach dem richte, was du vorgelesen hast, dann muss nicht nur ich, sondern auch die Schülerin wissen und ich muss mir es bewusst machen im Sinne der positiven Evaluierung. Was alles habe ich denn überhaupt hier evaluiert, hier angeschaut? Es geht ja nicht nur darum, dass ich etwas lese und dann aus meinem, das ist ja autoritär eigentlich, willkürlich sage, na gut, Satzbau, Fehler, befriedigend. Und hier eine sorgfältige Evaluierung, da müsste ich die Stringenz der Handlung, ich müsste hinschreiben, wie die Argumentation erfolgt ist, ob ein Satz auf den anderen passt. Ich müsste hinschreiben, je nach Aufsatzgattung, wie die Spannung aufgebaut wurde, wie die Leserin oder der Leser hereingenommen wurde, dass sie sich auskennt, wo Dinge offen bleiben, die eigentlich erklärt werden sollen und so weiter. Ich will jetzt nicht zu viel fachsimpeln und ich kann es auch nur in Deutsch, aber das gilt für jedes Fach. Ja. Und natürlich ist das viel mehr Arbeit. Also sozusagen, wenn Lehrende für eine echte Kompetenzorientierung sich vorbereiten, müssen Sie einfach viel mehr wissen, was genau Sie tun. Ja, ich sag's Ihnen, ist einfach nicht kompetenzorientiert.
Und
das tut schon weh.
Und der letzte Satz in diesem Absatz heißt dann: Ziel ist, dass Schülerinnen und Schüler Wissen und Fähigkeiten erwerben, die sie in unterschiedlichen Situationen anwenden und umsetzen können.
Sag ich ja, anwenden.
Genau, das ist ja auch das, was wir eingangs eigentlich auch gesagt haben, wie ich ja mit meinen Worten beschrieben habe, was Kompetenzorientierung, was ich mir darunter vorstelle. Ja, und dieses Kapitel über kompetenzorientierter Unterricht listet ja dann tatsächlich auf, wie kompetenzorientierter Unterricht gekennzeichnet ist.
Das ist eigentlich großartig zusammengeschrieben. Also ich habe da immer so hingelesen und ja, und ich habe sie auch unterrichtet bei Lehrerinnen und Lehrern. Aber jetzt, wo wir es so genau besprechen, muss ich auch sagen, Hut ab vor dieser wohlüberlegten Formulierung über Unterricht.
Also schauen wir uns jetzt das konkret an. Kompetenzorientierter Unterricht ist dadurch gekennzeichnet, dass erstens klar und deutlich erkennbar ist und kommuniziert wird, was gelernt werden soll.
Eben. Das haben wir ja jetzt schon, das haben wir ja schon besprochen, wenn wir gesagt haben, die Schülerin und der Schüler muss wissen, wohin das Ganze geht.
Also das erkennbar bezieht sich tatsächlich auch nicht nur, dass der Lehrer und die Lehrerin versteht, sondern dass auch kommuniziert wird, wie es ja in dem Satz heißt, nämlich dem Lernenden, was da gelernt werden soll.
Genau. Und das fällt natürlich schwer. Also ich habe das natürlich gemacht, weil ich an der pädagogischen Hochschule war und das auch an Lehrende weitergeben sollte. Jetzt habe ich es in meinem eigenen Unterricht sehr genau gemacht. Aber bei mir haben am Schulanfang, also da habe ich mir wirklich die Woche vor Ferienschluss, also die Woche vor Schulbeginn, war dem gewidmet, dass ich tatsächlich meinen Plan gemacht habe, ganz genau, was ist das Ziel, zum Beispiel bis Weihnachten, welche Kompetenzen wollen wir da erwerben und so. Und ich habe dann zum Beispiel, ich habe das dann auch zusammengeschrieben in der Sekundarstufe 1, auch den Eltern zum Unterschreiben gegeben. Ja, Beispiel, in diesem Semester, in dem ersten Semester haben wir drei Kompetenzen, an denen wir besonders arbeiten. Das ist zum Beispiel ein Referat so zu gestalten, dass Zuhörerinnen und Zuhörer sich auch was merken und zuhören können, ist eine gute Geschichte zu schreiben und ist Bescheid zu wissen über die verschiedenen Zeiten, in denen wir uns unterhalten, sagen wir es so. Und dann eine Kriterienliste, woran wird man das erkennen, dass du diese Kompetenz erworben hast, und eine weitere Liste, was wirst du da tun müssen. Ja, da gibt es dann zum Beispiel du machst ein Referat und du kriegst dann einen Evaluationszettel, den du an deine Mitschülerinnen austeilst, wo du nach verschiedenen Kriterien fragst. Und die Ergebnisse musst du dir wieder selber einsammeln, auswerten und mir dann eine Arbeit schreiben, was hast du gelernt für dein zukünftiges Referat, an den Feedbacks deiner Mitschülerinnen und solche Sachen. Und aus dem setzt sich dann auch, aus diesen Kompetenzen, die man da beweist, oder aus diesen Arbeiten, die man da macht, setzt sich dann eine Note zusammen. Und da kriegen wir dann eine gewisse Transparenz zusammen.
Und natürlich sind die Ansprüche abhängig von der Schulstufe und von der grundsätzlichen Ausrichtung. Aber das heißt im Prinzip auch, dass der Überraschungseffekt im Unterricht hinfällig ist. Ich meine mit der Überraschungseffekt die Antwort von Lehrerinnen und Lehrern auf die Frage von SchülerInnen: Warum müssen wir das lernen? Na, wirst eh schon sehen.
Ja, genau.
Das ist dadurch eigentlich hinfällig, weil es wirklich um diese Schlüssigkeit und diese Transparenz auch geht.
Und ich habe es auch absegnen lassen von denen. Also das kommt ja auch noch dazu von den Kindern. Wenn ich gesagt habe, diese drei Kompetenzen sind jetzt zu erlernen, meinetwegen eine Geschichte zusammenfassen, solche Sachen. Und ich schlage euch vor, dass wir als Grundlage die griechischen Heldensagen nehmen, die würden in der dritten Klasse gut passen und vielleicht interessant sein. Und anhand dieser Heldensagen werden wir dann diese Kompetenzen durch die Arbeiten, die wir machen, erwerben. Unterschrift, je nach Alter der Eltern und der Schülerin. Und da können Sie immer wieder hinschauen, weil Sie die Liste auch haben. Aber wie gesagt, ich war da an meiner Schule die Einzige, die das gemacht hat.
Und das hat wahrscheinlich einen Stress den anderen Kolleginnen bereitet.
Ja, aber weißt du, wie toll, also das haben meine Schülerinnen haben das sehr geschätzt, weil wenn sie gesagt haben, bitte, die anderen Lehrer haben uns jetzt gesagt, auf welcher Note ich stehe. Vor Weihnachten muss man ja mal bekannt geben. Nicht? Mhm. Und dann habe ich gesagt, aha, du hast deine Liste, hast du alles eingetragen. Ja, du hast da die drei Reflexionen, da hast du die eine Schularbeit, hier hast du dein Referat mit den Punkten, die du bekommen hast, die Gruppenarbeit, deine Nachdenkarbeit, was du herausziehst aus diesem Text, ist wurscht, mhm. Das hast du alles aufgelistet, kannst du selber genau ausrechnen. Mhm. Das ist sehr toll immer. Also die Schülerin, dann hat sie mir selber, das habe ich von einer Kollegin übernommen, die also zum Selbststeuern und Selbsttätigkeit, das habe ich übernommen. Gab es auch da ein paar Punkte dafür. Schreibe einen Notenantrag. Und sie musste dann aus dieser Liste heraus und von ihrem eigenen Empfinden heraus, liebe Frau Professor Kosmeier, ich beantrage für mich.
Wirklich, hast du dann so gemacht?
Ja.
In allen Schulstufen?
Ja. Ja, ich habe es erst im letzten Jahr gemacht, also in den letzten 2 Jahren, da hatte ich nicht so viele Klassen, nicht in allen Schulstufen. Und dann muss das aber, das ist schon auch meine Vorgabe, da reichen mir nicht 2 Sätze, sondern das muss dann schon 400 Wörter Minimum haben, ja, weil ich das argumentiert und aufgeschlüsselt haben möchte.
Gut, das klingt mehr nach Oberstufe.
Ja, da funktioniert es viel besser, es funktioniert. Vieles funktioniert auch in der Unterstufe, weil Kinder, wenn man es ihnen zutraut, sehr viele Ideen und Fähigkeiten haben, Schlüsse zu ziehen. Man tut sie nur zu viel bevormunden, auch zu Hause, ja, nicht nur in der Schule.
Darf ich zum nächsten Kennzeichen gehen?
Ja, freilich.
Nämlich, das trifft aber eh schon in die Richtung,
wir haben eh schon so viel besprochen,
die du angesprochen hast. Nämlich, also kompetenzorientierter Unterricht ist dadurch gekennzeichnet, dass zweitens Aufgabenstellungen im Lernprozess eingesetzt werden, die den Erfahrungen und der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler entsprechen. Mhm. Also das betrifft jetzt einmal, war ja meine Zwischenfrage, die Altersstufe, aber dann natürlich tatsächlich eben Erfahrung und der Lebenswelt.
Ja.
Also könnte man da drüber schreiben, quasi auch der Sitz im Leben.
Ja, ich nenne das auch immer die Ich-Bezüge von Aufgaben. Dass ich erkennen kann als Lernende, was ich da lerne, mit mir zu tun hat. Und das ist nicht gemeint, irgendwie ein simpler Utilitarismus, was kann ich denn da brauchen? Weil ich muss das rechnen können, weil später werde ich vielleicht Buchhalterin und brauche das dann. Oder ich muss Physik lernen, weil ich das später in Physik, wenn ich Physikerin werde, brauchen kann. Das ist ein Blödsinn. Ja? Das, was ich so in der Schule lerne, ist ja jetzt nicht in erster Linie gedachtes Berufsvorbereitung, sondern man soll von einem Gebiet halt ein bisschen Ahnung haben als gebildeter Mensch, weil man eben mit gewissen Dingen konfrontiert ist. Und darum braucht es, wie der Urs Ruf sagt, der sagt immer so, wie können wir unsere Lernenden so weit bringen, dass sie verstehen, worum es geht, bevor sie belehrt werden. Also nicht ich sage Ihnen, sondern ich frage halt, schreibe auf, du hast 5 Minuten Zeit, mehr braucht man da eh nicht, schreibe deine Erfahrungen auf mit zum Beispiel elektrischem Strom. Ja, und das können die 10-Jährigen auch schon und das können auch schon die 7-Jährigen in ihrer Art halt. Ich kann da sagen, was ist toll daran und wo sind die Gefahren, kann ich.
Ja, und das macht ja wirklich eben bewusst die Lebenswelt. Ja.
Und dann also lerne ich auch freiwillig. Mhm. Dann lerne ich auch mehr, weil.
Ist ein Erfahrungs- und ein Lebensbezug.
Ja, und das geht natürlich nicht nur in den Naturwissenschaften, es geht überall, in jedem Text. Und wenn ich nur sage, suche aus diesem von mir aus Fachtext oder literarischen Text einen Satz heraus, der dich in irgendeiner Weise antriggert.
Ich meine, weißt du, ich war nicht so schlecht in Mathematik, aber wenn mir der Mathematikprofessor irgendwann erklärt hätte, wo die Erfahrung und die Lebenswelt bei, wie du es vorher gesagt hast, einer Gleichung mit zwei Unbekannten wäre, wo ist quasi da der Bezug zu meiner Lebenserfahrung, Lebensrealität, dann wäre es ein anderer Einstieg auch zum Lernen gewesen.
Ja, genau. Darum sagen ja zu Recht, ja, muss man sagen, das ist ja wirklich zu Recht, viele Lehrende, bitte speckt den Lehrplan ab. Mhm. Ja, das muss man natürlich, das erste ist geschehen, dass man die Kompetenzen einmal formuliert hat, aber das zweite ist noch nicht so geschehen, dass man tatsächlich bestimmte Themen herausgenommen hätte.
Ja, oder weil nicht klar ist, dass der Fokus als ersten Schritt einmal auf den Kompetenzen liegt und nicht, also ich glaube, das ist ja auch meine Beobachtung und du erwähnst es ja und ich habe es vorher auch wieder gesagt mit der Wissensvermittlung und dem Fachwissen, dass viele Pädagoginnen und Pädagogen einfach glauben, okay, Fachwissen, das ist sowieso der Stand der Dinge und der klare Anspruch und die Kompetenzen, das ist dann so ein Beiwerk. Aber wenn wir da in den Lehrplan hineinstehen,
ist umgekehrt,
dann merken wir ganz richtig, du hast es ja auch oft schon in Podcast-Folgen gesagt, es ist umgekehrt, es kommt da ja auch ganz am Anfang vom Lehrplan.
Ja, ich habe ja zum Beispiel, war es mir sehr wichtig, meine Lernenden zu fragen, und die Reflexionsfähigkeit wird immer größer, wenn man so arbeitet bis zur Matura, zu fragen, wir haben uns jetzt 3 Wochen lang mit diesem Thema beschäftigt, ja, schreibe auf in, was weiß ich, einer halben Seite, einer Seite oder 500 Wörtern, wie auch immer, wo ist dein Gewinn? Dass Schülerinnen und Schüler immer darüber nachdenken, was habe ich denn da eigentlich jetzt gelernt? Wo sehe ich da meinen Gewinn? Ja? Oder ich frage nach dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja? Was hat es dich gekostet? Was hast du bekommen? Ja, wenn man dich gefragt hätte, jetzt kannst du endlich eine Gleichung mit zwei Unbekannten lösen. Was hat dich das gekostet und wo siehst du deinen Gewinn? Und wenn der Lehrer das dann liest und er sieht, dass irgendwie niemand deinen Gewinn in dem sieht, dann muss man sich da auch was überlegen.
Das ist wieder die Frage zurück zur Evaluierung.
Ja, ich kann nicht, ich werde da nicht was unterrichten, wo niemand einen Sinn darin sieht. Dann muss ich es entweder weglassen. Ich meine, mir ist es, das kann man vielleicht sagen, das ist nicht so wichtig, aber mir ist es im Musikunterricht so ergangen, was habe ich meine Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichsten Methoden gequält, dass sie die Noten schreiben können und lesen können. Ja? Und ich bin einfach draufgekommen, die ein Instrument spielen, die können
die muss
selber. Ja. Und die anderen werden es nie lernen, weil das eine Fremdsprache ist und wenn ich diese Sprache überhaupt nie benütze, das heißt, in der 4. Klasse dann hat sowieso keine mehr können, auch wenn sie es einmal konnten. Ja?
Na gut, außer man musste dann Harmoniesätze erstellen lernen.
Naja, und das können ja, um Gottes Willen, die kein Instrument spielen, kein musisches Elternhaus haben, das ist nur eine Quälerei. Ja? Und so kriegt man dann, so wie meine hochmusikalische Enkeltochter, kriegt man dann einen 3er in Musik, wenn man irgendwas da nicht weiß und ist aber die Beste im Singen und in allem. Dann sage ich, liebe Lehrerin, was ist deine Kernidee von einem Musikunterricht? Welche Kernkompetenz willst du haben? Ist es eine gute Kompetenz, dass ich Noten lesen kann?
Ja, oder dass ich das wiedergebe, was die Lehrerin oder der Lehrer haben möchte.
Ja, und ich habe mich halt dann traut und habe einfach weitgehend aufs Notenschreiben verzichtet. Ich habe mit ihnen wohl noch der Solmisation Do, Do, Mi, So, Do, 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 Do geübt und nach dem Zeigen haben sie das mitgesungen und auch zweistimmig und dreistimmig. So, aber sie mussten es nicht aufschreiben können und dann die Viertelpause und die Achtelpause und
weil du darin nicht jetzt eine notwendige Kompetenz
hast. Ja, ich habe es nicht vermitteln können und niemand hat sie ausgekannt. Also niemand, wie soll ich sagen, die kein Instrument gespielt haben und auch nicht irgendwo gesungen haben in einer Gruppierung, haben überhaupt nichts verstanden und keinen Sinn gesehen.
Naja, und also mir ist da ja schon auch der Satz Mut zur Lücke in Erinnerung, dass Unterricht sowieso nie alles vermitteln und nie alles lehren kann, sondern deswegen ja auch der Fokus auf die Kompetenzen, weil wenn ich wenn ich kompetenzorientierten Unterricht habe, ist es ja, du hast es vorher gesagt, eine Grundkompetenz, die dann ausrollbar ist in andere Bereiche. Worüber wir eigentlich schon gesprochen haben, ist der dritte Punkt da jetzt bei der Kennzeichnung, nämlich dass die aktive Auseinandersetzung der Schülerinnen und Schüler mit dem jeweiligen Thema angestrebt wird. Und hier in Klammer, das bezeichnet sich als kognitive Aktivierung. Mhm. Also das hast du ja schon ausgeführt oder mehrfach angesprochen. Ja.
Weil das Auseinandersetzung ein wichtiger Teil im Unterricht sein muss, neben tun, was der Lehrer sagt. Mhm. Ja, also das haben wir mit Operatoren jetzt gesagt und dass halt Schülerinnen Verschiedenes tun müssen und sollen und dürfen eigentlich auch. Mhm. Und dann wird es auch spannend, wenn ich, weißt du, nur so kleine Sachen, das ist ja noch gar nicht richtig eine offene Aufgabe, wenn ich sage, hier sind 10 Karikaturen, such dir die aus, die dich am meisten anspricht und schreib dazu, was du dir denkst. Ja, ist schon eine offene Aufgabe, aber alleine die Freude, dass sie sich selber aussuchen darf. Oder von mir aus in Mathematik, hier sind 10 Beispiele, such dir 2 davon aus, wo du dich am ehesten hinaussiehst und deine Aufgabe ist, nur 2 zu rechnen, nach freier Wahl, ist schon was gemacht. Ja? Aber Lehrerinnen sagen halt dann oft, dass sie dazu keine Zeit haben für solche Sachen. Und ja, es ist schwierig, schwierig, aber ja, und dann sagen sie, sollte ich zuerst noch ergänzen, Lehrerinnen sagen, das mit der Kompetenzorientierung geht deswegen nicht, weil man ja nicht weiß, was bei der Zentralmatura dann kommt.
Ah, ja.
Und darum muss man den ganzen Stoff machen, der aufgeführt ist. Und das ist natürlich schon ein schwieriges Argument, weil es auch ein ganz großes Vertrauen der Lehrerinnen braucht, auch aus der Erfahrung, ja, dass die Zentralmatura ja auf das eingeht, dass nicht jeder alles können kann. Also die Fragen sind ja doch so gestellt, meistens, ja, also die Mathematiker regen sich da schon auf, aber meistens sind die Fragen so gestellt, dass man mit einem guten Unterricht, der die wesentlichen Kompetenzen des Faches gefördert hat und auch die überfachlichen und die Denkfähigkeit des Zusammentragens, dass man dann auch über Dinge schreiben kann, zum Beispiel in Deutsch, die man nicht genau als Stoff gelernt hat.
Eins zu eins dann wiedergeben.
Ja, also wenn ein Kafka-Text kommt und meine Schülerinnen und Schüler wissen vom Kafka gar nichts, weil der halt nicht gelehrt wurde, können sie trotzdem eine sehr gute Arbeit unter Umständen über diesen Text schreiben, weil sie einfach insgesamt in der Lage sind, einen Text gut zu bearbeiten und zu beschreiben.
Naja, und wenn die Zentralmatura zusammenstellen, auch den Lehrplan gelesen haben, dann geben sie ja auch die nötige Flexibilität, um genau das auch zu ermöglichen, dass bei der konkreten Umsetzung, es nicht verloren ist, wenn dann da spezifische Fragen kommen, beziehungsweise man dann natürlich da auch eine Auswahlmöglichkeit anbietet.
Ja, ich hoffe, dass das mit der Zeit...
Aber meine Sorge wäre halt, dass natürlich die Zentralmatura zusammenstellen, ja jetzt nicht die Apostel des kompetenzorientierten Unterrichts sind, sondern natürlich eher auch aus der reinen Wissensvermittlung kommen.
Naja, das hoffe ich ja doch nicht. Aber wenn ich sehe es nur immer wieder, wenn ich mir die Ergebnisse anschaue, so ein hoher Prozentsatz an Schülerinnen und Schülern kommen durch bei der Matura. Also die Zentralmatura kann nicht ein so starkes Ausmusterungsinstrument sein. Mhm. Also das heißt, ich würde mich als Lehrerin überhaupt nicht aufregen, weil ich mir denke, meine Schülerinnen sind vorbereitet. Die haben von 10 Jahren bis 17 Jahren, wenn es jetzt um Deutsch geht, was weiß ich, 300 Texte geschrieben in verschiedensten Variationen. Die können einfach schreiben. Ja, da brauche ich mich nicht fürchten vor irgendeinem Thema. Und so müsste es auch in der Fremdsprache sein.
Wenn ich zum nächsten Kennzeichen gehe, mein Gott, Elsbeth,
du
ich musste...
Du durchpeitschen.
Ja, schon. Weil, ich meine, wir müssen es nicht durchpeitschen, aber weißt du, letztendlich ist es auch ein Kompliment an dich, weil das, was da aufgezählt ist, habe ich alles in irgendeiner Form in unserem Podcast schon gehört.
Danke.
Also... Den Lehrplan geschrieben haben dir gut zugehört. Nein, also der vierte Punkt hier bei den Kennzeichen für einen kompetenzorientierten Unterricht heißt, handlungs- und anwendungsorientiert soll gelehrt werden, indem erworbenes Wissen zur Lösung von Problemen und zur Bewältigung von Anforderungssituationen genutzt wird.
Genau.
Also das haben wir schon x-mal von dir gehört.
Ja, sicher. Ja.
Möchtest du was dazu sagen oder darf ich gleich zum nächsten gehen?
Ja, ich glaube, da kannst, das haben wir bei den Ich-Perspektiven haben wir das schon gesagt und ich weiß nicht, was ich da noch sagen soll.
Gut, das die Lernangebote zur grundlegenden Einsicht bei den Schülerinnen und Schülern führen, was eine entsprechende Diagnose der Lernausgangslagen voraussetzt. Auch das hast du ja eigentlich gesagt, indem man, also es trifft ja auch quasi mit der Evaluierung ein bisschen zusammen oder zumindest mit der Erfahrung und der Lebenswelt. Da haben wir es vorher gesagt. Verstehe ich das richtig?
Ja, sicher. Also es kommt eigentlich letztlich bei allen Kriterien immer auf dasselbe hinaus, was sozusagen wie immer wieder gepredigt wird von Seiten der Lehrplanersteller oder des Ministeriums. Was mündet in dem, damit sie immer wissen, was sie tun, wenn sie tun, was sie tun. Und dass das etwas zu tun hat, haben muss mit dem Leben und dass man auch stolz sein kann, dass das, was man weiß, einen auch zum gebildeten Menschen machen kann, wenn man diese Kompetenzen, dass man auch andere Perspektiven erkennen kann und all das, was wir eh immer predigen, wenn man das geübt hat in der Schule.
Mhm. Ja, und das nächste Kennzeichen für den kompetenzorientierten Unterricht ist, und das finde ich hier sehr, sehr besonders erwähnt, also man könnte als Überschrift sagen, es geht um kumulatives Lernen. Was heißt das? Dass sich der Wissenszuwachs systematisch aufbaut, mit anderen Wissensgebieten und altersgerecht dargestellten wissenschaftlichen Erkenntnissen vernetzt und dadurch nachhaltig und anschlussfähig wird.
Mhm, mein Gott, schön ist das formuliert und ich möchte sagen, ach Gott, wäre das doch schon mehr in die Praxis umgesetzt, denn ein bisschen hat man schon vor vielen Jahren hat man versucht, zum Beispiel die Lehrpläne miteinander zu koordinieren, dass die, meinetwegen inzwischen in der 8. Schulstufe, in allen Fächern, wo das eine Rolle spielt, man etwas lernt über die NS-Zeit, sagen wir. Ja, also, dass man dieselben Themen
in unterschiedlichen Fächern
behandelt. Das ist natürlich noch weitgehend nicht so richtig deswegen sinnvoll erfasst, weil das natürlich schon in ein Projekt gehört. Ja.
Im Idealfall natürlich.
Ja, weil es hat wenig Sinn, wenn die im Oktober lesen sie in Deutsch ein Buch, ein Kinderbuch, das mit der NS-Zeit zu tun hat, und in Geschichte kommen sie mit dem Stoff erst im Jänner dorthin und dann ist das ja schon wieder so weit weg.
Es bräuchte schon die Koordinierung, aber ich habe es auch so verstanden, also nicht nur unter den anderen, unter den Fächern, sondern auch im eigenen Fach und mit den Schulstufen. Man hört ja oft aus der Lebenserfahrung, aus der Realität, also eine Klasse erledigt und dann ist es vergessen und in der nächsten, nach den Ferien, dieser Auslöschungsphase, beginnt wieder alles von vorne. Und ich glaube, wenn es dann, also so verstehe es ich, wenn quasi wirklich die Kompetenzorientierung so klar ist, dann fällt es auch leichter, darauf aufzubauen, weil die Strukturen ähnlich sind und so wie es hier eben auch heißt, dass der Wissenszuwachs systematisch aufgebaut ist.
Ja, das ist natürlich, es weist auch auf folgende Forderung hin, und das ist jetzt schon eine strukturelle Forderung an Schule, dass man noch mehr, durchaus auch verpflichtend, Lehrerbesprechungen verlangt und fördert, damit all diese Dinge gut koordiniert werden und damit auch zum Beispiel, also da hatte ich eine Schule, die haben sich geeinigt, mit Gruppenarbeit, also die Grundkennzeichen einer Gruppenarbeit, die lernen Sie in der 2. Klasse in GWK. Oder eine PowerPoint-Präsentation lernen Sie zusammen mit der digitalen, im digitalen Kompetenzunterricht in Geschichte. Da nimmt sich der Lehrer an. Also, dass das schön aufgeteilt wird, dass Sie die verschiedenen Operatoren, was man alles tun kann, dass sie das nicht immer bei jedem Lehrer von Neuem lernen müssen. Mhm. Ja? Mhm. Die Kompetenz des Zusammenfassens, die Kompetenz des der Drei-Schritte-Methode.
Das meint da sicher das Kumulative. Ja,
und dass man sich halt das dann aufteilt. Und da braucht es natürlich immer wieder die Besprechungen und es braucht auch die Bereitschaft der Lehrer. Also ich möchte mich dann auch verlassen können darauf, wenn ich in der 3. Klasse zum Beispiel, weil ich erst schon die griechischen Heldensagen erwähnt habe, dass sich jeder irgendeinen Gott aussucht, den griechischen, und den irgendwie in einer PowerPoint-Präsentation den anderen näher bringt. Da möchte ich mich darauf verlassen können, dass das wie ausgemacht, dass sie das in der 2. Klasse aus dem Physikunterricht oder wo wir es halt ausgemacht haben, können. Das muss, also da müssen Lehrerinnen und Lehrer sehr gut zusammenarbeiten, auch beim kompetenzorientierten Unterricht, dass das auch wissen.
Und wo sie zusammenarbeiten müssen oder sollen, wäre natürlich, bei, und das ist der nächste Punkt, das überfachliche Kompetenzen, wie zum Beispiel Methoden und Sozialkompetenz implizit entwickelt werden.
Ja, das ist mein ganzes Leben lang, war das mein sehr, sehr großer Wunsch, dass das so sein möge, weil es wirklich viele Lehrende immer gab in meinem Umfeld, die gesagt haben, das ist überhaupt nicht mein Kaffee, was die Sozialkompetenz betrifft, ja. Und es hilft nichts, wenn ich in eine Klasse komme, wo, was weiß ich, 5 Kinder, manchmal sind sie dann auch 15, weinen, weil etwas vorgefallen ist. dann kann ich nicht sagen, so, zack, zack, alle reißen sich zusammen, Hefte heraus, wir machen jetzt das, sondern dann muss ich in der Lage sein, diese Geschichte in möglichst kurzer Zeit, indem ich aber doch eingehend auf die Kinder irgendwie aufzugreifen und ihnen damit auch Selbst- und Sozialkompetenz zu vermitteln. Und das muss man halt meistens, ich muss jetzt sagen, wenn man das nicht lernt in der Lehrerausbildung, und offenbar lernt man das viel zu wenig, dann muss man sich halt da dazu was kaufen. Es gibt ungezählte Seminare, die einem da verhelfen. Wie geht man auf andere ein? Wie kann man mit Konflikten umgehen? Wie lernt man Zusammenarbeit? Und all das.
Im Lehrplan ist ja dann später auch genau ausgeführt, nämlich im letzten Teil, was überfachliche Kompetenzen sind.
Das ist beschrieben.
Die Methoden und die Sozialkompetenz ist ja nur ein Beispiel. Vielleicht widmen wir uns dem sogar irgendwann einmal und greifen das auf, die überfachlichen Kompetenzen.
Das wäre schon gut, weil es ist im National, mein Gott, jetzt kann ich das Wort nicht sagen, im nationalen Qualifikationsrahmen, nein, nicht im nationalen, im europäischen Qualifikationsrahmen sind diese Dinge extra behandelt und sie heißen dann auch Schlüsselkompetenzen, die man da vermittelt. Also das sind Schlüsselkompetenzen, sind auch diese überfachlichen Kompetenzen, was man da alles können soll.
Also ich schlage wirklich vor, dass wir uns das einmal anschauen.
Das schauen wir uns an in einer extra Folge.
Dann gehe ich zum nächsten Kennzeichen, nämlich kompetenzorientierter Unterricht. Ein Kennzeichen dafür ist, dass es eine Kultur der Selbstreflexion gibt, die den Schülerinnen und Schülern ihre erworbenen Kompetenzen bewusst macht und ihre Lernmotivation weiter fördert.
Ja, für mich ist das
eine Selbstverständlichkeit.
Ja, schon, weil die Reflexion am Ende einer Arbeit, was habe ich genau gelernt? Und ich habe dann manchmal auch so plakativ gesagt, was merke ich mir jetzt auf ewig?
Ja.
Wahrscheinlich merke
ich. Aber weißt du, ich glaube, in meiner ganzen Schulerfahrung kann ich mich nicht erinnern, dass jemals im Unterricht so eine Selbstreflexion passiert ist.
Naja, erstens bist du schon älter.
Hab das alles vergessen und verdrängt.
Nein, das hat man nicht gemacht. Das war einfach nicht üblich. Aber wir haben da bitte, weiß ich nicht, wie viele zig Jahre Lernforschung bis heute erlebt und Hirnforschung, wo man genau weiß, man muss sich's wirklich, also den Wert der Wiederholung, das haben wir schon gewusst, aber dass man sich's auch wirklich bewusst machen muss, was habe ich da jetzt eigentlich gelernt? Mhm. Also ich bin da schon als blutjunge Lehrerin.
Sich die erworbenen Kompetenzen bewusst machen, das ist diese Selbstreflexion.
Ich bin als junge Lehrerin immer wieder schmerzlich draufgekommen, weil das war mir immer selbstverständlich. Also das war mir immer selbstverständlich, dass ich ja am Ende eines Kapitels gefragt habe, was haben wir jetzt eigentlich gemacht, was ist der hängen geblieben und du. Und ich habe oft sehr darunter gelitten, muss ich ehrlich sagen, wie wenig meine Schülerinnen sagen konnten von dem, was wir in den letzten 3 Wochen gemacht haben. Ich hatte das Gefühl, ich habe mein Herzblut verströmt, weil ich habe schöne Texte und du. Und so haben mich eigentlich die Schülerinnen durch diese simple Reflexionsmethode dazu getrieben, immer neue didaktische Überlegungen anzustellen, Methoden zu entwickeln, dass eben mehr hängen bleibt. Und das habe ich aus den Reflexionen der Kinder heraus entwickelt. Und darum ist es so wichtig, dass wir dem ins Auge schauen, auch als Lehrerin. Was habe ich als Lehrerin bei den Kindern jetzt erreicht? Weil es nutzt ja nichts, wenn ich, so wie ich es jetzt schon wieder gehört habe von einer Enkelin, jede Schularbeit wiederholen muss, weil keiner was kann. Ja? Jetzt kann ich natürlich als Lehrerin sagen, die Kinder haben überhaupt nichts gelernt und so und mich ärgern, dass ich die Schularbeit wiederholen muss. Aber vielleicht habe ich zu wenig hingeschaut. Das ist, glaube ich, auch ein schwieriger Aspekt beim Lehrerinnensein, ins Auge zu schauen dem, was tatsächlich passiert. Wie wenige mir tatsächlich zuhören. Weißt du, das muss man schon, das ist...
Das muss man dann auch realisieren.
Ja, das tut weh.
Und sich auch eingestehen.
Ja.
Und das muss man dann aushalten. Aber es motiviert, wie du es beschrieben hast, es motiviert natürlich dann, Methoden anzuwenden oder zu finden und zu suchen.
Also ich kenne das schon, entschuldige, ich kenne das schon, ich kenne das schmerzlich, dass ich so begeistert war, zum Beispiel, jetzt nehme ich wieder Musik, wenn ich so einen Text mit Musik von Konstantin Wecker vorgestellt habe und mich da ergangen habe in schönen Bemerkungen und dann habe ich mir gedacht, es gibt genau eine in der Klasse, die das interessiert und das bin ich selber. Ja,
weißt du? Ja, und die Frage, was ist dann bei den Schülerinnen und Schülern angekommen?
Ja, eben nicht.
Aus deiner Emotion.
Weil
ja?
Was mich nicht interessiert, merke ich mir auch nicht.
Ja, ja. Aber weißt du, und ich möchte einen Schritt weitergehen.
Ja.
Hier ist es das vorletzte Kennzeichen und ich habe ja vorher schon gesagt, auch wenn das jetzt der HS-Lehrplan ist, in diese Kennzeichen für den kompetenzorientierten Unterricht stehen so auch im Lehrplan für die Volksschule beispielsweise. Und bei der Volksschule ist das jetzt das letzte Kennzeichen, nämlich dass Schülerinnen und Schüler Lernerfahrungen machen, die über den Unterricht hinausreichen und für sie sinnstiftend sind.
Mhm.
Also sinnstiftend und über den Unterricht hinaus in der Lebenswelt eine Wirkung haben, wenn ich das richtig verstehe oder deute.
Klar. Weiß gar nicht, was ich da noch dazu sagen soll.
Ja. Nein, ich finde es ja schön, weißt du, dass es das in die Worte fasst über das, was wir immer wieder ansprechen. Ja. Und da ist es kompakt in diesen einzelnen Kennzeichen dann wirklich zusammengefasst.
Ja, und es ist wie, es kommt mir ein bisschen auch so vor, wie der Text der lieben Lehrerin, die immer wieder neue Formulierungen sucht, dass irgendeiner da doch mit einer Formulierung was anfangen kann. Weil letztlich geht es ja in all diesen Kriterien im Grunde genommen um dieselbe Art, Unterricht neu zu verstehen, zur Selbsttätigkeit, zur Reflexion anzuregen, die Lebenswelt hereinzunehmen, auch das Ich des Lernenden hereinzunehmen. Eigentlich das, was wir immer sagen in unserem Podcast und hier auf vielfältige Kriterien aufgedröselt, die aber trotzdem letztlich wieder dasselbe sagen.
Absolut. Und die Richtung vorgeben. Aber das muss man ja eindeutig sagen, bitte. Das ist ja nicht einfach nur so ein Text, sondern das ist
Gesetz.
Das ist Gesetz. Das ist ein Gesetzestext, der für alle Lehrerinnen und Lehrer gilt und für den Unterricht die Vorgabe ist. Und da komme ich zum letzten Kennzeichen von kompetenzorientierten Unterricht, nämlich dass Schülerinnen und Schüler zu kritischem Denken angeregt
werden.
Und auch das haben wir immer wieder angesprochen und ist so selbstverständlich. Und da steht da als der letzte Punkt ganz entscheidend.
Aufklärung Kant, sapere aude, wage zu denken. Und dem muss sich die Schule unterwerfen. Und das steht ja vor mir in der AHS da, weil selbstverständlich braucht man in unserer heutigen Zeit, gerade in Zeiten, wo man überall ChatGPT einschalten kann, das sehe ich ja schon bei den 10-Jährigen, wenn sie eine Frage haben, ich schaue schnell nach bei ChatGPT. Also das kritische Denken, das muss man anregen, dass man immer wieder fragt, kann das wahr sein, kann das nicht wahr sein, woran erkennst du das? Sage du drei Dinge, wo du nicht einverstanden bist, drei Dinge, wo du einverstanden bist. Ja, was möchtest du gerne unserem Finanzminister sagen? Oder immer wieder die kritischen Fragen, was heißt das genau? Sonst kann ich da auch nichts dazu sagen, weil das eigentlich Unterrichtsprinzip ist. Und natürlich haben auch Lehrerinnen aus meinen Seminaren recht, wenn sie sagen, und will man wirklich kritische Menschen haben?
Okay, naja, das ist jetzt eine gesellschaftspolitische Frage.
Ja, aber das sagen sie dann immer. Ja? Mhm. Aber natürlich, wenn es im Lehrplan steht, dann ist das meine Gesetzesvorlage als Lehrende.
Naja, und das ist schon auch ein Bekenntnis einer liberal-demokratischen Gesellschaft, dass wir nicht jetzt da die Trichtermenschen haben, in denen hineingestopft wird.
Und wie
gefährliche
Gehorsam-Kulturmenschen. Das wollen wir eben nicht. Aber wir gehen eh in die Richtung, Benedikt. Ich habe eh Angst.
Ja. Liebe Elsbeth, ich fand es wirklich für mich persönlich sehr bereichernd, dass wir jetzt einander mal wirklich ganz konkret des Lehrplans uns das angeschaut haben, was wir in vielen, vielen Folgen immer wieder besprochen haben. Und vielleicht, also du ja bewusst, weil du weißt, was im Lehrplan steht, und ich sehr viel auch unterbewusst aus meinem Blick, aus der Gesellschaft heraus. Und das ist das, was ich auch da ganz klar sehe, wenn wir da die Kennzeichen für den kompetenzorientierten Unterricht anschauen, kann ich diese Kompetenzen schon auch übertragen, dass eigentlich, wenn wir sagen, was lernen wir in der Schule fürs Leben, da den Fokus richten möchte, eben auf diese Kompetenzen, weil die natürlich im Leben eine ganz wesentliche Rolle stehen. Genau. Und das ist der Zugang, wie ich, was ich dann im Studium lerne oder was ich in der Arbeitswelt, wie ich mit Dingen, wie ich mit Aufgaben umgehe und wie ich Lösungsprozesse suche, bis hin eigentlich zum persönlichen Leben und zur Lebensbewältigung. Und das finde ich das Besondere dran. Und deswegen war es mir auch wichtig, die in dieser Systematik anzuschauen, weil es da ganz, ganz klar, also für dich ja so selbstverständlich, aber hier wirklich im Gesetz, in der Vorgabe für unser Schulsystem, für unser Bildungssystem klar formuliert ist. Und das gibt schon eine Richtungsweisung.
Ja, und stell dir vor, Benedikt, wenn, wie es ja leider doch vielerorts der Fall ist, die Schule und unsere Bildungseinrichtungen generell diese Aufgabe nicht erfüllen. Mhm. Dann sind wir ja all dem ausgeliefert, was so ins Unbewusste eingespeist wird von den Medien, vom Elternhaus, von den Institutionen und Parteien und Religionen. Dann sind wir dem allem ausgeliefert. Also die Schule hat, finde ich, für all das, fürs kritische Denken, für das bewusste Leben, für die Bildung, für das Menschsein, was ja unser Thema ist, ganz eine große Bedeutung.
Und ich würde mir auch wünschen, dass unter Lehrenden, Lehrerinnen und Lehrern eigentlich wirklich diese Kennzeichen für kompetenzorientierten Unterricht viel bewusster sind, weil dann hätte man ja auch wirklich zur Erklärung, was machen wir denn da in der Schule, was bedeutet nicht nur Schule, sondern was bedeutet Bildung und letztendlich Lernen und Menschsein. Was bedeutet das konkret? Mhm. Und diese Kennzeichen, die wir da angesprochen haben, beschreiben das aus meiner Sicht. Liebe Elsbeth, ich danke dir.
Danke, Benedikt.